Da sind wir wieder. Stopp. Ja, das ist doch geil. Mit so einem Lachen fände ich aber ehrlich.
Okay, da sind wir wieder. Die Trainingsweltmeister. Heute, ich glaube, es ist Aufnahme Nummer 3.
Ja.
Schon mittlerweile. Live aus dem Studio und zugeschaltet aus Zypern.
Ja, das bin ich dann wahrscheinlich, ne? Live aus Zypern berichte ich hier gerade vom Länderspiel Griechenland gegen Zypern mit vielen schwer auszusprechenden Namen. Und ich muss sagen, hier scheint die Sonne. Wie ist es bei euch in Berlin?
Tristesse.
Tristesse. Wir haben Vorhang zugezogen, damit die Akustik besser im Grau ist. Aber es ist ein grauer Vorhang.
Das ist Commitment. Das ist super. Commitment.
Ja, Julian, wie geht's dir?
Achso, ich bin Julian.
Genau. Man muss hier nochmal kurz auflösen. Wir bestehen aus Julian und Lukas und wir sind immer noch am Tüfteln, wen wir hier Julian und wen wir Jules nennen. Und deswegen, also besser gesagt, ich bin am Tüfteln. Julian sitzt mir gegenüber und Jules ist unser Zypern-Korrespondent heute. Und ich bin Lukas nochmal. Und ja, wie geht's dir, Julian? Wie war dein Fußballwochenende?
Mein Fußballwochenende war hervorragend, würde ich mal sagen. Ich bin sehr euphorisiert noch. Bisschen traurig, dass es jetzt in die Länderspielpause geht. Spurs erst mit einem 90. Minute Sieg. Harry Kane mit dem schönen Kopfball. Lange Flanke von
Doherty.
Ekliges, dreckiges Spiel. Auch irgendwie schlechter Fußball, den die Spurs da abgeliefert haben gegen West Bromwich Albion.
Ja.
Und dann natürlich meine Leverkusener mit einem schönen 4:3 und wahrscheinlich auch dem Tor des Jahres. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich noch.
Ja, da kommen wir noch
dazu. Dazu kommen wir später noch, ja. Meine erste Frage wäre an euch jetzt, glaubt ihr, die Meisterschaft ist durch das Spiel jetzt entschieden, Bayern gegen Dortmund?
Naja, es sind ja immerhin noch 3 Punkte, die Bayern, oder quasi nur 3 Punkte, die Bayern Vorsprung hat. Entschieden ist da noch gar nichts. Aber es ist natürlich richtungsweisend, ne? Wenn die Bayern, glaube ich, sind eine Truppe, die extrem, extrem souverän und abgezockt sind. Das haben sie ja schon jetzt über die letzten Jahre und gerade auch im letzten Jahr bewiesen. Ich glaube, dass in der Bundesliga, abgesehen von dem Hoffenheim-Spiel, die sich kaum Ausrutscher leisten werden, weil die einfach gerade offensiv viel zu breit oder generell viel zu breit besetzt sind. Dortmund, Leipzig sind die Spiele, die man gewinnen muss, um die eben von sich zu distanzieren. Mit Dortmund haben sie jetzt genau das geschafft, sogar in Dortmund. Was man aber sagen muss, ist ja in der Corona- oder zu Corona-Zeiten, Heim und Auswärts hat er nicht den Stellenwert, den es sonst hat. Aber Meisterschaft nicht entschieden, aber ein guter Schritt für die Bayern.
Ja, ich finde es schade, dass Dortmund nicht mehr geholt hat, weil ich das Gefühl hatte, wenn irgendwie mal jetzt diese dauerhafte Dominanz gebrochen werden könnte, dann in diesem verrückten Corona-Jahr.
Ja.
Natürlich, die großen Vereine haben es auch viel leichter, meiner Meinung nach, jetzt diese Saison konstant gegen kleine Vereine zu spielen, dadurch, dass die Zuschauer wegfallen. Und Dortmund hat den besten Kader seit langem, hat es geschafft, Sancho zu halten. Dann Haaland wird immer besser, aber sind noch nicht abgezockt genug.
Ja, das muss ich auch sagen. Also ich finde, das Spiel war ja wirklich im Vergleich zu auch irgendwie dem in der letzten Saison oder generell auf jeden Fall sehr ausgeglichen, fast auf Augenhöhe. Und im Endeffekt hat wirklich die Kaltschnäuzigkeit der Bayern dann irgendwie dafür gesorgt, dass sie es dann doch noch für sich entscheiden konnten. Aber es war auf jeden Fall nicht so eindeutig wie schon irgendwie vorher. Und ein weiteres großes Thema ist natürlich die Kimmich-Verletzung. Und Kimmich würde ich halt wirklich mit Lewandowski als wirklich den wichtigsten Spieler bei Bayern einschätzen. Und das kann sich halt langfristig, klar, die Bayern haben einen breiten Kader, aber das kann sich langfristig rächen mit dem engen Spielplan bis Weihnachten noch. Mit Champions League, DFB-Pokal, Bundesliga, Dreifachbelastung. Und dann kein Kimmich mehr zu haben, da könnte man fast meinen, dass sich das auf lange Sicht für die Dortmunder sogar lohnen könnte. Will man den natürlich nicht in den Mund legen, aber vielleicht ist das dann doch eine Chance, wenn sie auch jetzt das Spiel leider verloren haben.
Ja, natürlich ist es ein extrem wichtiger Spieler, aber ich glaube, die Bayern sind da einfach zu gut aufgestellt, beziehungsweise die anderen Mannschaften können dem einfach nicht folgen. Also ich glaube auch, man wird jetzt deutlich mehr sehen von Tolisso und der immer, wenn er reingekommen ist, auch teilweise mit absurd guten Toren dann Antworten gezeigt hat an seine Kritiker. Und ich glaube auch so junge Spieler wie der Neuzugang von Espanyol Barcelona, Marc Roca, wird jetzt mehr Einsatzzeiten kriegen, Und die Bayern sind da so gut aufgestellt. Ich glaube, dass die jetzt ihre Spiele weiterhin gewinnen werden. Aber na klar, es ist eine extreme Schwächung. Vor allen Dingen jetzt auch, wir werden am Ende nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, für die Nationalmannschaft, für die Deutsche mit Kimmich. Aber ja, ich glaube, dass es die Bayern nicht so groß beeinflussen wird, wie es vielleicht manche Medien jetzt hier gerade versuchen darzustellen. Ich will kurz nochmal, endlich kann ich auch mal jubeln, die Hertha hat gewonnen 3-0 gegen Augsburg, ja, gegen den neuen Nationalspieler. Und ich habe es mit ein paar Freunden geguckt und meinte, Felix Udokai verschuldet Minimum ein Elfmeter, der macht einen Riesenpatzer. Was passiert? Der Mann kloppt meinen John Cordova, ja, meinen kolumbianischen Amigo, kloppt der voll um im 16er. Und die Hertha schießt das 1-0 per Elfmeter. Aber wichtig auch dazu zu sagen, leider hat sich John Cordova dabei verletzt. Aber der Pistolero kam dann rein, Christoph Piontek, und hat getroffen. Ja, und dann kam der Pistolero-Jubel wieder. Da haben wir uns alle riesig gefreut, wir Herr Thaner. Und ich bin happy, das ist nur kurzer Zwischenstand aus meinem blau-weißen Herzen. Und deswegen wollte ich aber jetzt eigentlich, worüber ich sprechen wollte, was wir auch kurz angeteasert hatten, oder Julian besser gesagt, in seiner kleinen Anmoderation, das Spiel des Spieltags würde ich es jetzt mal nennen. Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, Julian, du als Leverkusener kannst ja direkt mal darauf Stellung nehmen. Wie war es für dich? Also ich fand es ein richtig, richtig gutes Fußballspiel. Und man muss ja sagen, parallel mit City Liverpool einfach ein Traumsonntag.
Ja, ich fand es auch schade, dass ich umschalten musste dann irgendwann, aber das konnte mein Fanherz natürlich nicht verkraften, na, statt Leverkusen Man City Liverpool zu gucken. Ich versuche mal die Fanbrille jetzt ein bisschen abzunehmen. Wahnsinnig guter Beginn eigentlich von Leverkusen, direkt dominant, druckvoll, der mir wirklich wahnsinnig gut gefallen hat mit seinen nur 17 Jahren, Florian Wirtz. Super Ballführung, für sein Alter eine überragende Übersicht. Körperlich natürlich geht das noch nach oben, aber die Basics hat er, um wirklich ein wahnsinnig guter Spieler zu werden. Aber ein ganz anderer Spielertyp auch als Kai Havertz und passt meiner Meinung nach auch perfekt in den Boschen Ballbesitzfußball. Ja, es ging erst wild los. Die Gladbacher mit dem 1-0, glaube ich, nach dem Elfmeter. Blöder Fehlpass von Baumgartlinger. Dann aber auch irgendwann relativ schnell der Ausgleich, ein Traumtor durch Alario nach einem Konter.
Was sagst du zu Alario? Ja,
was da los?
Der beste Ersatzstürmer der Liga, wird er jetzt betitelt. Ja, Wahnsinn. Genau. Wahnsinn, der Lukas.
Ich glaube, er wurde noch nie so, oder er hatte noch nie dieses Vertrauen. Jetzt zwangsläufig dadurch, dass das Schick halt ausgefallen ist. Letzte Saison war es halt so, Volland war 3 Monate weg. Kam natürlich Corona, aber dann trotzdem wurde Kai Havertz im Sturm aufgestellt. Das war natürlich ein Schlag für ihn ins Gesicht. Aber jetzt das erste Mal, dass er über einen langen Zeitraum seine Spiele bekommt, seine Einsätze. Und ich muss zugeben, ich hätte es nicht erwartet. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das langfristig so hält. Aber
für den Moment ist es was Schönes.
Für den Moment absolut. Ja. Und ich gehe auch leider davon aus, dass Schick, wenn er wiederkommt, nach ein paar Spieltagen auch wieder Stammstürmer ist. Weil er dann doch der komplettere Spieler ist und technisch nochmal auf einem anderen Niveau ist. Aber was der da abräumt, es gibt einen Experten in Argentinien, der vor, was weiß ich, längerer Zeit meinte, Alario wäre nach Messi der beste Stürmer in Argentinien.
Die haben ja noch ein paar andere, ne?
Ich weiß nicht. Dann gibt es ja Dybala, Aguero, na, kommt schon hin.
Wo spielt der nochmal? In der französischen Hauptstadt, glaube ich. Ja. Naja, er ist schon der Zweitbeste, ja.
Es ist natürlich, ja, kann man sich nur drüber freuen, ne?
Ich fand diesen Diaby richtig stark. Ja. Also der ist so spritzig im Antritt, der hat dann auch das 1-0, glaube ich, vorbereitet, indem er da 60 Meter gemacht hat, erstmal über einen halben Platz und dann rausgelegt hat auf Alario und der das, wie du sehr schön beschrieben hast, traumhaft ins rechte obere Eck verendet hat.
Ja, das dritte Tor ja auch, wie er da den wirklich im perfekten Zeitpunkt auf Leon Bailey durchsteckt, auch nach einem, glaube ich, relativ langen Lauf irgendwie da. Jetzt schon drauf, der Junge.
Ja, und dann müssen wir ja eigentlich noch zum Abschluss dieses Spiels auf das Traumtor zu sprechen kommen von Valentino Lazzaro. Ne? Wir wissen alle, wo er es gelernt hat. Da bei mir bei meiner Hertha, bei Mena Hertha.
Da hat er noch die extra Schichten eingelegt nach dem Training und den Scorpion-Kick.
Richtig.
Drauf zu haben, ja, ja.
Großes Kino, das Tor. Ich würde sagen, ja, also wenn jetzt nichts Wildes passiert, nichts Absurdes passiert, haben wir hier das Tor der Saison gesehen bereits.
Ja.
Weil einfach die Art und Weise, so ein Tor von dem Format entsteht einfach nicht häufig. Na klar, es gibt Distanzschüsse, die gehen oben rechts, oben links ins Eck, aber ich finde, das hat so ein Alleinstellungsmerkmal, dieses Tor, dass es wahrscheinlich schwer wird zu toppen.
Ja. Aber halt auch gleichzeitig kein wichtiges Tor.
Ja, das muss man dazu auch
sagen. Das ist halt, ja, das ist wirklich schade. Sonst würde man da noch jahrelang drüber sprechen, über den, wenn das der Ausgleich oder gar das Siegtor gewesen wäre da in der letzten Minute, dann wäre der für immer der Held. Meine Theorie ist ja, dass er in seiner Mailänder-Zeit Privatunterricht bei Zlatan genommen hat, um da den Scorpion-Kick perfekt auszuführen. Weil wenn das, also ich finde, den Scorpion-Kick könnte man auch Zlatan-Kick nennen, weil wenn einer das drauf hat, dann der großgewachsene Schwede, ne?
Ja, das stimmt. Aber da, wie du sagst, das muss wirklich geheim gewesen sein, weil wenn die Fans das mitbekommen, dass Inter und Milan da miteinander agieren, das wäre nicht schön.
Mir fällt auch gar kein, also mir fällt noch so ein Giroud-Ding ein.
Ja.
Und Mkhitaryan, glaube ich.
Ja, ja, ja.
Ich weiß nicht, ob das dieselbe Aktion war oder zwei verschiedene. Aber ich glaube, die haben bei Arsenal dann innerhalb von relativ kurzen Zeitraum
das auch stimmt,
so zwei Dinge. Aber sonst habe ich das, glaube ich, noch nie gesehen.
Ja, also atemberaubend. Ein starkes, nachdem wir, glaube ich, beim letzten Mal gesagt haben, es war eher ein schwächeres Bundesliga-Wochenende,
ja,
war dieses schon ganz schön hochwertig. Viele Aktionen, viele Tore auch, ja. Unsere Köpenicker Sportsfreunde von Union, 5-0. Gut, also gegen die Arminia, ja, gegen die Arminia muss man mal mit Vorsicht genießen, aber 5 Tore sind 5 Tore. Und da kann man direkt auch über Max Kruse sprechen, ne? Da wollte, glaube ich, unser heutiger Zypern-Korrespondent auch was zu sagen. Was hat denn Max Kruse angestellt an dem Spieltag?
Ja, Max Kruse ist wie immer überragend. Ich finde, er ist nach wie vor der MVP der Liga. Und das meine ich ganz ironiefrei, weil wenn man das ja wörtlich nimmt, MVP, dann ist es ja der Spieler, der sozusagen für seine eigene Mannschaft am unentbehrlichsten ist. Und da würde ich fast Max Kruse als den zentralen Spieler bei Union bezeichnen, nur den wirklich gar nicht läuft. Hat, glaube ich, jetzt irgendwie auch in der Saison irgendwie schon wieder an die 10 Torbeteiligungen. Und was er besonders jetzt gemacht hat und was auch dann die Überleitung zu der Besonderheit des Spieltags ist, er hat jetzt den Elfmeter-Rekord eingestellt. Beziehungsweise er hat jetzt 16 Elfmeter gemacht in der Bundesliga und alle 16 hat er auch reingehauen. Und damit ist er jetzt der alleinige, ich glaube, es gibt natürlich noch jemanden, der mehr Elfmeter-Tore generell gemacht hat, aber er ist der Spieler, der mit die meisten Elfmeter ohne einen Fehlschuss reingesetzt hat.
Das ist auf jeden Fall beeindruckend und Glückwunsch an ihn, falls er das hier hören sollte.
Max.
Max, an der Stelle, ne? Er wollte ja auch erst hier nach Zypern kommen. Wir sind ja auch ganz gute Freunde, wir beide. Aber ja, leider hat er da der Virus. Ich habe da ja eine kleine Sondergenehmigung bekommen.
Ja, er wurde ja auch
geblitzt. Wahnsinnig wichtiges Spiel. Ja, ja, der
Max. Habt ihr das mitbekommen? Da wurde er geblitzt und dann mit 43 oder so hat er erzählt. Und der Blitzer stand irgendwie wohl 5 Meter hinter dem 30-km/h-Schild. Hinter der Geschwindigkeitsbegrenzung und dann hat er eine Story gemacht auf Instagram und meinte, dass das doch nicht gehen würde und wenn das wirklich zu einem Strafzettel kommt oder zu einem Bußgeld, dass er dann seine Anwälte das regeln lassen wird. Also aber sehr humoristisch genommen und erzählt und fand ich sehr witzig. Deswegen glaube ich, dass er jetzt erstmal mit den Gedanken woanders ist als in Zypern bei dir. Aber worüber ich auch noch sprechen wollte, so ein bisschen Not gegen Elend, ne? 0 Punkte gegen 1 Punkt. Erster FSV Mainz 05 gegen FC Schalke 04. Was sagt ihr dazu? 2-2, 4 Tore immerhin, aber
ja,
es war
ja,
schon...
Da bietet sich wieder die Elfmeter-Überleitung ein bisschen an. Das ist ja generell auch der Spieltag mit den meisten Elfmeter-Toren ever, so wie ich das jetzt hier lese.
Stark, mit den Hardfacts hier.
Ich habe die Fakten, ich bin der Mann am Zahlenregler, so kennt man mich. Und Mainz hat 2 Elfmeter bekommen aus dem Spiel, einige ganz gute Chancen ausgespielt, aber besonders halt eben die 2 Elfmeter-Tore stechen da raus. Und das, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber der erste, über den lässt sich schon streiten, und der zweite, den finde ich halt wirklich absolut lächerlich.
Ja,
also
ja, das stimmt.
Ja, wenn unter normalen Umständen sollte man den nicht geben. Und da hätte vielleicht auch der Video Assistant Referee sogar mal eingreifen können. Also da, finde ich, kann man schon fast von einer klaren Fehlentscheidung sprechen. Generell, das Spiel war, glaube ich, spielerisch tatsächlich besser als erwartet, würde ich sagen. aber Not gegen Elend ist es, bleibt es, glaube ich, trotzdem. Und so richtig, von dem einen Punkt kann sich jetzt keiner der beiden Mannschaften was kaufen. Aber was ist denn eure Einschätzung?
Ja, ich muss mich nochmal korrigieren. Es war ein Punkt gegen zwei Punkte vor dem Spieltag und jetzt hat, null Punkte gegen zwei Punkte und jetzt hat Leipzig einen Punkt. Leipzig, sage ich schon. Mainz hat einen Punkt und Schalke hat drei Punkte. Also es war auf jeden Fall amüsant zuzuschauen, fand ich. Sehr, irgendwie sehr unterhaltsam, aber auch sehr, sehr stupide teilweise, was sie gespielt haben. Dann nochmal große Aufregung am Ende mit dem Eigentor in der 82. Mhm. Super bitter für Mainz. Und ja, es bringt eigentlich keinem weiter und beide stecken nach wie vor in der Krise und es bleibt abzuwarten, wer sich da schneller lösen kann. Ich vermag da irgendwie keine Beurteilung oder keine Einschätzung abzugeben, weil ich beide für sehr, sehr schlecht halt in dieser Saison, um es mal so zu sagen. Und für mich ist es schwierig. Was sagst du dazu, Julian?
Ich würde sagen, Schalke ist auf Rekordjagd, ne? Ich glaube, es gibt wenige Fans, die sich in Deutschland nicht irgendwie darüber amüsieren würden, wenn Schalke Tasmania Berlin noch einholt am Ende mit den 21 sieglosen Partien. Ich traue es ihnen auf jeden Fall zu, wenn sie es so weitermachen. Einem fällt ja auch irgendwie nichts mehr dazu ein. Das ist ja irgendwann so eine mentale Blockade da bei den Schalkern, da kann selbst Manuel Baum nichts machen.
Der Baum brennt weiterhin. Ja, das Einzige, was den Schalkern vielleicht noch Mut machen könnte, ist, dass da auch noch andere Mannschaften unten drin sind, die auch nicht wirklich von der Stelle kommen. Köln hat ja eine ähnlich lange Sieglosserie, Bielefeld hat auch bisher noch seine Bundesliga-Tauglichkeit noch nicht wirklich unter Beweis stellen können. Und das ist vielleicht so der einzige Hoffnungsschimmer. Und dann, ihr wisst ja, wie das ist, wenn dann mal einmal so ein Erfolgserlebnis kommt und so, und dann kann man da unten raus auch mal eine ordentliche Serie starten. Und ich glaube, alles in allem ist Manuel Baum definitiv kein schlechter Trainer. Vor allem taktisch, glaube ich, hat er einiges drauf. Ist halt immer die Frage, wie er die Jungs erreicht. Aber wie gesagt, wenn da mal irgendwie ein Erfolgserlebnis kommt, dann kann das auch wieder ganz anders aussehen. Weil die Qualität haben sie ja. So ist es ja nicht. Also,
ja,
auf jeden Fall. Der Kader ist jetzt nicht europareif, aber so weit unten, wie er jetzt gerade steht, sollten die eigentlich auch nicht sein mit dem Kader.
Ja, das stimmt. Habt ihr noch sonst zur Bundesliga irgendwas, was ihr gerne loswollen würdet? Wenn das nicht so ist, dann würde ich mal Richtung England schauen. Da gab es ja auch das ein oder andere spannende Spiel. Wie schätzt ihr denn das Fußballwochenende in der Premier League ein?
Jules?
Ich habe wenig gesehen, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt sogar gar nichts. Also ich habe auch die erste halbe Stunde von Liverpool gegen Man City gesehen, habe dann aber auch auf Gladbach-Leverkusen umgeschaltet. Und generell, da seid ihr ja sowieso eher Experten, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Es ist immer noch irgendwie verblüffend, wer da jetzt oben sich noch so tummelt und auch irgendwie sich aktuell ein bisschen halten kann. Aber jetzt so wirklich viel dazu sagen kann ich leider nicht.
Okay, dann, was kann man dazu sagen? Klar, Man City, Liverpool hatten schon ein bisschen angeschnitten. Wirklich ein wahnsinnig turbulentes Spiel. Zumindest das, was ich gesehen habe. De Bruyne dann natürlich, der eigentlich wirklich Nerven aus Stahl hat. Der ist wirklich eigentlich immer ein sehr ruhiger Spieler. Schießt dann irgendwie daneben den Elfmeter. Irgendwie man merkt beiden Mannschaften an, dass diese hohe Belastung, die in der Premier League im Moment aushalten müssen, das geht auch an den Top-Mannschaften nicht vorbei. Selbst mit einem großen Kader haben sich ja beide Trainer schon beschwert jetzt. Mittlerweile reiht sich ja irgendwie da eine Beschwerde an die nächste. Ich glaube, Solskjaer hat sich schon beschwert. Jetzt Kloppo wieder und Guardiola, dass die Belastung so hoch ist. Deshalb, nach wie vor sage ich, in der Premier League ist alles möglich. Jetzt, wo ich die Tabelle gerade angucke, Leicester ist Erster, Southampton irgendwie Vierter. Und da ist wirklich, das wird, glaube ich, eine verrückte Tabelle am Ende der Saison.
Ja, hat auf jeden Fall viel Potenzial. Und ja, wie du es schon meintest, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, wieso man diese 5 Auswechslungen am Ende der letzten Saison aus dieser Corona-Zeit jetzt nicht weiter übernimmt. Das war ja auch der eine Kritikpunkt, glaube ich, von Guardiola. Und auch Klopp, der gesagt hat, dass wenn man irgendwie mittwochsabends auswärts spielt in der Champions League, kann man nicht wie Manu jetzt Samstagmittag in Everton spielen oder in Liverpool besser gesagt, bei Everton. Und da muss man sich nicht wundern, wenn das keine hochwertigen Spiele werden, qualitativ. Und das ist einfach, also für mich auch unverständlich, warum man da zumindest nicht bei den 5 Auswechslungen bleibt. Und wenn man mittwochs auswärts spielt, wieso man nicht den Nachmittagsspieltag bekommt. Natürlich liegt es viel an den Fernsehgeldern und an den Fernsehplätzen und dass möglichst attraktive Spiele zu Einzelzeiten eben gezeigt werden, wo es nur ein Spiel gibt. Aber dass dann zu Leiden des Fußballs passiert, das sollte nicht der Fall sein. Und deswegen kann ich da nur den Trainern auf jeden Fall zustimmen. Ansonsten war es eigentlich relativ unspektakulär. Man könnte vielleicht sagen, dass Crystal Palace doch ganz schön überrascht hat gegen Leeds mit dem 4:1, weil Leeds bisher sich relativ stark präsentiert hat. Aston Villa würde ich jetzt nicht sagen überrascht, sonderlich in der Höhe vielleicht 3:0 bei Arsenal, aber die spielen eine starke Saison. Abgesehen von dem 7:2 gegen Liverpool wissen wir alle, es war ein One-Off, so, also sowas wird es erstmal nicht mehr geben. Spielen die trotzdem eine starke, solide Saison und haben deswegen auch zu Recht dort gewonnen. Wie gesagt, Leicester City durchs 1:0 gegen die Wolverhampton Wanderers, jetzt Tabellenführer, gejagt, dicht gejagt von den Tottenham Hotspurs. Wir hatten es erwähnt, dreckiger 1:0-Sieg. Ich will darauf auch gar nicht groß weiter eingehen. Ich freue mich, wenn die Länderspielpause rum ist. Und wir haben noch in Spanien ein Spiel.
Ich würde
noch
mal kurz hier
oder einschalten, noch mal
apropos
kurz,
Länderspielpause. Ja. Gerade eben, Key Race Alert aus England. Joe Gomez scheint sich möglicherweise schwer verletzt zu haben, wo wir gerade beim Thema waren.
Oh ja, der beim Spiel jetzt gegen City.
Im England-Training hat er sich verletzt. So viel zum Thema von davor. Selbst die Top-Mannschaften können das nicht mit ihrem großen Kader auffangen. Das wäre natürlich jetzt ein herber Schlag, nachdem jetzt Alexander Arnold sich auch noch am Wochenende verletzt hat. Genau. Mit einem Kreuzbandriss, soweit ich das mitbekommen habe. Ich weiß nicht, ob die Liverpool mittlerweile die offizielle Diagnose rausgegeben hat. Aber wenn die Abwehr weiter so auseinanderfällt, dann spielst du irgendwann nur noch mit der U21 hinten. Und da sehe ich einfach nicht, dass sie da irgendwie kompetitiv um den Meisterschaftstitel spielen können. Deshalb.
Ja, die sind ja angeblich schon dran. Im Januar wollen sie ja angeblich ein Angebot für Upamecano abgeben.
Ja.
Wenn sich Gomez jetzt langfristig verletzen sollte, dann ist das ein realistisches Szenario, denke ich mal. Sie müssen es auf jeden Fall, weil du nicht so gern nicht unsere Giraffe aus Schalke, aus ehemaligen Schalker Zeiten, Joel Matip mag. Alleine wird er den Laden da hinten nicht zusammenhalten können. Ja. Und deswegen glaube ich, dann besteht auf jeden Fall reger Handlungsbedarf und bin gespannt, wie sich das dann auswirkt auf die Liverpooler Saison.
Ja, man muss natürlich auch sagen, sollte es irgendwann diese Innenverteidigung aus Upamecano und Virgil van Dijk geben, dann
haben sie das Spiel durchgespielt.
Dann ist das echt wirklich. Kannst du den Premier League-Titel im Vorhinein schon Liverpool verreichen? Ja, du hast schon gerade den Übergang machen wollen nach Spanien.
Ja, genau. Da ist immer noch schönes Wetter. Ich habe heute meinen Wetterbericht gecheckt, 23 Grad und Sonne, zumindest auf Mallorca, ja, davon sind wir hier leider weit entfernt in Deutschland. Valencia hat gegen Real Madrid gespielt und unser Zypern-Korrespondent wollte sich dazu mal näher äußern. Was gab es denn da Besonderes? Da ist ja auch ein Kunststück, dem Carl Soler heißt der, glaube ich, geglückt. Wie war denn das?
Das zieht sich scheinbar so ein bisschen über die Landesgrenzen aktuell, dass es irgendwie sehr elfmeterreiche Spiele gibt. Und genau wie du schon erwähnt hast, hat eben benannter Carlos Soler ganze 3 Elfmeter reingehauen. Und ja, auch darüber hinaus, ich glaube auch das geht wieder in die Geschichtsbücher ein. Das ist zwar irgendwie immer eine Formulierung, mit der ich nicht so ganz viel anfangen kann, weil ich frage mich dann immer, wer sich diese Geschichtsbücher nochmal anguckt. Aber das ist so ein bisschen mein persönlicher Gedanke dazu.
Punkt.
ja, und sonst, Real Madrid kommt irgendwie auch noch nicht so richtig in Tritt. Aber ich finde das ganz gut, weil meine Athleti, die sind richtig stark. Ciao, Felice, ne? Diese Saison. Ja, ja, 4:0 gewonnen. San Sebastian ist ganz vorne. Genau, Joao Felix wieder Doppelpack, hat, glaube ich, jetzt schon seine Torbeteiligung von der letzten Saison eingeholt. Und wir sind erst am 9. Spieltag hier, beziehungsweise Atletico hat erst 7 Spiele, sehe ich gerade. Und da sehe ich kann es nicht genau, ganz genau sagen, wie viele er letztes Jahr hatte, aber ich habe es auf jeden Fall auch irgendwo gelesen, dass er da jetzt schon wieder ist.
Ja, der liegt
Und
auf
San
dem,
Sebastian, ja, ganz
liegt auf dem
vorne, ne?
zweiten,
Also.
ja, der liegt auf dem zweiten Platz in der Torschützenliste. Momentan geteilter Zweiter zusammen mit Paco Alcácer und Luis Suárez, der auch wieder getroffen hat. Also bei Atletico braut sich was zusammen, wie man so schön sagt. Und ich bin gespannt, was die anrichten können. Barca hat gewonnen, 5-2.
Sehr, sehr interessantes Spiel auch.
Ja, habt ihr gesehen? Griezmann, oder die Highlights zumindest?
Ja, ein bisschen Ticker.
Griezmann kommt nicht an, ne? Griezmann, weiterhin nicht.
Ja, das, man merkt es ihm auch an, da, was der für Dinger da am Anfang verhauen hat. Das ist schwierig für ihn, denke ich mal, dass er da nach wie vor nicht so deinen Fußball auf den Rasen bringen kann, ne? Und deine Leistung zeigt. Aber dann prompt kommt Messi rein und dann legt er ihm einen auf und dann läuft's. Also ich würde ihm noch ein bisschen Zeit geben und je nachdem, wie es insgesamt bei Barcelona läuft, wird es dann auch für ihn laufen. Vielleicht ist er auch so ein bisschen so ein Schönwetterspieler im Sinne von, wenn es gut im Team läuft, dann nur dann kann er funktionieren. Das kann ich jetzt nicht einschätzen, wie das früher bei ihm war.
Aber schon eigentlich irre, ne, dass er so eine schwache Anfangsphase hatte, dann kriegen die einen Elfmeter und er schießt den trotzdem. Und du, also ich habe mir gedacht, also so wie das Spiel bis jetzt gelaufen ist, kann er ihn doch nur verschießen.
Naja.
Und dann verschießt, also dass dann keiner, ich finde es gut, dass er sich dann trotzdem den Ball nimmt, aber dass dann vielleicht auch kein anderer ihm sagt, jo, vielleicht heute lieber nicht, vielleicht mache ich das mal. Aber wie du gesagt hast, Messi kommt rein und springt dann, glaube ich, einmal oder lässt den Ball durch oder springt drüber und er schiebt ihn ans leere Tor.
Genau.
Also ganz stark. Ansu Fati 3 Monate raus, ist natürlich bitter jetzt für Barca, weil er gerade echt stark drin war. Dafür hat Ousmane Dembélé getroffen, von dem ich persönlich extrem viel halte.
Ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Ich glaube, nachdem wir den in Dortmund gesehen haben, dachte jeder, das wird der nächste Weltfußballer.
Ja.
Und auch wieder mit so einem typischen geilen Dembélé-Haken rechts.
Die kannst du halt auch nicht sehen und nicht verteidigen, weil er halt einfach dafür beidfüßig viel zu stark ist.
Ja.
Und auf den freue ich mich, der wird jetzt mehr Einsatzzeiten kriegen, dadurch, dass Ansu Fati raus ist. Und könnte seine Chance werden, bei Barca mal so richtig anzukommen. Und ich glaube, das ist auch ein Spieler, der mal so 3, 4, 5 Spiele am Stück braucht, mit 3, 4, 5 Torbeteiligungen und dann ist der voll drin. Und dann zeigt er das, was er bei Dortmund gezeigt hat, dass das schwierig ist vom Charakter her. Wissen wir, glaube ich, jetzt alle. Es gab genügend Schlagzeilen darüber. Aber ich freue mich für ihn, dass er jetzt getroffen hat und das, was er auf dem Platz zeigt, oder was er in Ansätzen zeigt, ist schon sehr, sehr stark und wird über die nächsten Jahre auch sehr stark bleiben, wenn er das neben dem Platz im Griff kriegt.
Ja, eine Sache, die mir so insgesamt noch aufgefallen ist, über alle Ligen jetzt gesehen, dass außer in Deutschland ist nirgendwo der Favorit oder der Meister der letzten Saison vorne. Also in England haben wir eben schon gesagt, Leicester, in Spanien San Sebastian und in Italien, da könnte man jetzt streiten, ob ein Team, was Zlatan hat, nicht sowieso immer Favorit ist, aber auch da ist Milan ganz vorne und Inter und Juve, die es ja letztes Jahr so ein bisschen unter sich ausgemacht haben, auch noch dahinter. Also insgesamt ein relativ, bis auf Deutschland vielleicht, aber auch da ist natürlich noch einiges möglich, ein sehr, sehr spannender Saisonstart.
Ja, das stimmt. Milan, wolltest du auch noch was sagen, ne, zu Ibra und Milan? Wie sieht's da aus? Ich glaube, er ist der Torschützenkönig gerade, ne?
Stand ja, jetzt. Ibra, 6 Spiele, 8 Tore, glaube ich. Und Ibra, dem muss man einfach Respekt zollen. Deswegen, bevor der sich jetzt hier irgendwie noch über uns das Schwert schwingt und uns sozusagen als König vom Hof verweist, dachte ich, sprechen wir mal lieber drüber, bevor es da noch Probleme gibt.
Ja, ich fand's, ganz gut,
genau.
Oder was wolltest du noch sagen?
Ja, das über das Spiel, das habe ich mir irgendwie auch auf die Zusammenfassung angeguckt. Milan mit super vielen Chancen. Ibra hat sogar seinen 2. Elfmeter diese Saison verschossen. Das heißt, er hätte sogar 10 Tore nach 6 Spielen, wenn er die beiden Elfmeter noch reingemacht hätte. Und macht dann aber natürlich Ibra-like in der letzten Minute dann doch noch das 2-2. Aber ja, genau, so viel dazu.
Ja, ich fand seinen Umgang ganz cool ganz witzig mit seiner Corona-Erkrankung, wo er meinte, Corona hat sich mit ihm angelegt und er hat aber gewonnen. Und dann das aber nochmal, weil man schon durchaus falsch verstehen kann, nochmal gesagt, aber ihr seid nicht Zlatan, legt euch nicht mit Corona an. Das war ganz gut und passt auf euch auf. Nochmal da eine gute Message, weil er die ja sonst immer relativ provokant in seiner Art eben sonst immer verlauten lässt, aber diesmal schon ganz gut, dass er da so ein bisschen zurückgerudert ist und es ein bisschen relativiert hat.
Apropos Serie A und Corona, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Lazio soll bei den Corona-Tests geschmuggelt haben. Das ist natürlich, wenn das so stimmt, wäre das natürlich ein Riesending. Und teilweise wird schon davon geredet, dass ein Abstieg in die Serie B dem folgen könnte, was ich jetzt noch nicht so ganz sehen kann. Aber trotzdem, das wird auf jeden Fall weitreichende Konsequenzen haben. Und ja, das wird spannend.
Ja, ein Abstieg ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ein Punkteabzug oder so, das könnte ich mir gut vorstellen. Dass irgendwie von offizieller Seite immer positive Tests und dann haben sie immer ihr eigenes Labor rangeholt und das hat dann negative Tests. Das ist schon fast irgendwie so eine Trump-like Sache irgendwie. So, nee, also ihr sagt zwar, das ist positiv, aber hier meine Leute, die ich bezahle, die sagen, das ist negativ. Naja, aber das da kommt sicherlich noch was auf die zu, genau.
Ja, das stimmt. Und jetzt befinden wir uns ja schon mitten in der Länderspielphase. Du bist ja live auf Zypern. Wie steht's denn bei Griechenland gegen Zypern beim Lokalderby?
Wurdest du überhaupt ins Stadion gelassen?
Ich bin im Stadion, aber ich habe mich jetzt hier gerade mal in meine Sprecherkabine zurückgezogen. Ah. Dreh mich mal ganz schnell um und guck mal, wie es hier steht. Ah, die haben leider keine Anzeigetafel. Nee, immer noch 2-0, immer noch 2-0. Meine Griechen, die ist auch, übrigens, ich bin in Zypern, also ich spiele in Griechenland. Also ja, so viel zum Fact-Checking meiner Story, dass ich
hier vielleicht nochmal den Greenscreen ändern im Hintergrund.
Ja, schade. Fast hätte es geklappt. Ich hab mich ein bisschen selber verraten hier. Aber genau, die 53. Minute gerade sehe ich hier. Oh ja, guter Spiel, wirklich gut. Top hier über die linke Seite der Griechen. Da hat einer mit einem sehr langen griechischen Namen auf einen anderen mit einem sehr langen griechischen Namen gerade einen Pass gespielt. Ja. So viel meine Einschätzung zu dem Spiel. Aber in Berlin wird ja auch noch Fußball gespielt.
Ja, ich glaube aber heute nicht. Heute Abend steht tatsächlich für Leute, die es vielleicht mehr interessiert als uns. Ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Niederlande gegen Spanien. Vielleicht, wenn ich ganz, ganz, ganz viel Langeweile habe, gucke ich mal vielleicht mal rein. Und Belgien gegen die Schweiz. Vielleicht Partien, die man heute nennen könnte. Deutschland spielt auch nochmal gegen Spanien. Vielleicht gucke ich mir das an. Wie sieht es bei dir aus, Julian? Guckst du irgendwas generell?
Ich bin kein Freund der Länderspielpausen. Selbst in Deutschland spielen. Ich meine, jetzt bin ich auch nicht der Einzige hier. Die Debatte kennt man natürlich. Hat sich jetzt Bierhoff nochmal neulich zu geäußert. Ohne Fans, Länderspiele, sorry, das kann ich mir nicht angucken.
Ja, vor allem heute ist einfach ein Freundschaftsspiel gegen Tschechien. Also das ist wirklich, da würde ich mich wundern, wenn das überhaupt sich irgendwer anguckt. Ich glaube, sogar Oliver Bierhoff wird dann, glaube ich, eher heute Abend The Mars Singer gucken.
Der fliegt nach Zypern.
genau. Der kommt auch noch rüber hier.
Da war doch neulich auch ein Rekordtief. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel. Ich glaube, gegen die Türkei waren so wenig die geringste Einschaltquote seit langem von einem Deutschlandspiel. Was auch einfach zeigt, dass das überhaupt nicht gern gesehen ist, gerade diese Länderspielpausen, dass die Mannschaft irgendwie so ein bisschen gesichtslos ist, dass es keine wirklichen Charaktere gibt. Natürlich kann man sagen, Kimmich als der große neue Leader, der jetzt aber auch wegbricht. Und dann, ich habe jetzt gelesen, Gündogan ist der erfahrenste Spieler mit 38 oder 39 Länderspielen. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja, bei der deutschen Nationalmannschaft jetzt zu dem Zeitpunkt hat der erfahrenste gut, Toni Kroos ist jetzt gerade nicht dabei, 38 Länderspiele in diesem Aufgebot oder 39. Also das ist schon ganz schön krass. Bierhoff wurde auch auf der Pressekonferenz angesprochen, wie es denn aussieht mit Hummels, Boateng und dem Thomas Müller. Und hat er nach wie vor, und Löw hat es auch betont, dass es nach wie vor für die momentan keinen Weg zurück gibt, weil man einfach weiter diesen Weg gehen möchte mit den jungen Spielern. Wie steht ihr dazu? Weil wenn man die zurückholt, das hat er auch so gesagt, und ich glaube, das ist auch der Konsens bei jedem, der sich ein bisschen damit beschäftigt, dann ist es ja so, dass man die drei nicht auf die Bank setzt. Also wenn man sie zurückholt, dann ist es ja deswegen, weil sie einfach zu stark sind, um sie draußen zu lassen. Und dann kann man sie auch nicht auf der Bank lassen. Dann müssten sie alle drei in die Startelf. Wie seht ihr das? Wie lange gebt ihr Löw noch, bis er sie zurückholen muss? Weil sie die alle drei in meinen Augen gerade eine starke Phase haben. Wie sieht es bei euch da aus an dieser Front?
Ich gehe einfach nicht davon aus, dass es passieren wird. Deshalb glaube nicht, dass Löw da irgendwie wieder zurücksteckt und sagt, also das hätte er dann schon längst machen müssen, muss man
natürlich sagen. Weil du sein Ego zu groß einschätzt?
Ja, was heißt sein Ego zu groß? Aber auch verliert er natürlich Autorität, wenn dann und natürlich auch so ein bisschen Vertrauen bei den jungen Spielern, die da jetzt gerade in der Innenverteidigung nachrücken und auf die er dann natürlich auch wieder angewiesen sein wird, weil jetzt Boateng und Hummels nicht jünger geworden sind in der Zwischenzeit, seitdem sie draußen sind. Ich sehe einfach gar keinen Weg, wie das da passieren könnte. Ich finde es unglaublich schade, aber vielleicht auch notwendig, gerade bei Thomas Müller auch. Schade.
Ja, ich kann mich da nicht nur anschließen. Also ich glaube auch nicht, dass es noch passiert. Höchstens, wenn jetzt die Euro 2021 so schlecht verläuft, dass Löw seinen Hut nehmen muss, dann vielleicht wird dann irgendwie zum Neuaufbau nochmal so ein Hummels irgendwie hinten reingesetzt oder ein Müller irgendwie. Aber unter Löw, glaube ich, werden die sicherlich keine Spiele mehr machen. Da wird er bei bleiben.
Ja, das ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Eine klare Kante am Ende. Habt ihr sonst noch was euch im Gedächtnis geblieben ist jetzt hier von dem Wochenende, worüber ihr gerne nochmal euch auslassen wollen würdet?
Nee, der hier bei mir wird gleich Sirtaki getanzt und ich habe auch nichts weiteres.
Ich habe noch was, um ein bisschen die Tradition hier aufrechtzuerhalten. Wir reden ja immer mal über den Verein mit der Raute, den HSV. Wie war es denn diesmal? Ich habe geguckt gestern Abend mit meinem Mitbewohner zusammen.
Ich frage mich, warum wir diesmal nicht über den HSV sprechen.
Diesmal so still.
Ich kann es ja nicht erklären.
Wieso? Was sagt denn der junge Mann aus Zypern?
Greuther Fürth ist definitiv die Mannschaft der Stunde. Hat jetzt die letzten drei Spiele gewonnen und wirklich auch spielerisch finde ich die Fürther wirklich die Kleeblätter überragend, muss ich schon sagen. Also die sind in aktueller Form definitiv ein Aufstiegskandidat oder zumindest für die Relegation und das war's auch, was ich aus der Zweitliga so zu berichten habe.
Ich weiß nicht,
habe jetzt die Frage nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube, es ging ja um
mit so Symbolen hast du es nicht so ganz. Kleeblatt und Raute sehen grundlegend relativ verschieden aus, aber wir wollen dich jetzt noch nicht weiter aufziehen.
Ja, aber du
hast das in Zypern, glaube ich, vielleicht auch nicht mitbekommen. Auf jeden Fall, der HSV hat in der letzten Minute den Ausgleich gegen Kiel, kassiert. Schade, tut mir leid, dass wir dir die Nachricht auf diesem Wege überbringen müssen.
Verdammt.
Aber
ja, mir wird jetzt hier gerade auch ein Uso gereicht. Ich höre euch auch ganz schlecht, leider.
Aber um das abzuschließen, der HSV grüßt ja immer noch vom Sonnenplatz, von der Tabellenspitze und immer noch 4 Punkte Vorsprung auf den VfL Osnabrück. Ja, da ist Daniel Thun natürlich auch sehr happy, dass sein ehemaliger Club da auf Platz 2 steht. Und wenn er am Ende doppelt aufsteigen würde, hätte er sicherlich an beiden großen Anteil immer noch. Denn er hat die Truppe ja da auf jeden Fall mit aufgebaut.
Ich denke mal, er wird im Frühjahr wird er entlassen, wenn der HSV eine Schwächephase hat und Osnabrück dann wahrscheinlich auch eine Schwächephase hat. Und dann geht er wieder zurück zu Osnabrück und überholt dann nochmal seinen HSV. Das wäre eine schöne Geschichte.
Das wäre eine Geschichtsbücher.
Und die wird man dann auch wirklich nochmal rausgraben. Weil das
alles klar, die holen wir dann nochmal raus, wenn es dann soweit ist. Ich verabschiede mich ganz lieb bei euch. Mir hat es wie immer unfassbar und Spaß gemacht. Bis auf jetzt die letzten 4 Minuten, die waren jetzt so ein bisschen, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was da jetzt Thema war. Aber war wie immer super. Euch noch viel Spaß und wie gesagt, ich gehe jetzt zur Taki tanzen.
Bei deinem Gyros.
Ja.
Danke.
Come on, you Spurs.
Mach's gut.
Alles klar.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Adios, amigos. Tschüss.